NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
5. Oktober 1911. Der Geburtstag des irischen Schriftstellers Flann O'Brien.
Wenn Sie Ire sind, schreiben Sie mir. Wann hatten Sie Ihre erste Schlägerei? In welchem Alter machten Sie Ihre erste witzige irische Bemerkung? In welchem Alter wurden Sie zum Trunkenbold? Wie viele Zähne haben Sie noch im Mund?
Ich habe ihn nicht kennengelernt. Aber alle, die ihn noch kannten, sagten, er sei ein ausgesucht unangenehmer Mensch gewesen. Ja, das Allerschlimmste, was einem passieren konnte, war, dass man ihn in der Kneipe anquatschte. Besonders, wenn man seine Werke schätzte. Das hatte er gar nicht gern.
Ich erachte es als wünschenswert, wenn man nichts über mich wüsste. Aber noch besser wäre es, wenn man einige Einzelheiten erführe, die gründlich falsch sind.
Ach, so furchtbar viel gibt's da nicht zu sagen. Er war eben Ire.
Was war denn so irisch an ihm?
Unter anderem, dass er gesoffen hat. Ich stelle ihn mir auch nicht nachträglich als Alkoholiker vor, sondern als Säufer, sonst hätte er gar nicht so produktiv sein können, wie er war. Alkoholismus ist eine Krankheit. Säufer sein eindeutig nicht.
Flann O'Brien befindet sich Zeit seines Lebens in einem Dilemma. Er ist ein angesehener, aber erfolgloser Autor. Seine Romane werden gelobt, aber sie verkaufen sich nicht. Kultstatus genießt er als Mitarbeiter der Irish Times, dem Blatt der Intellektuellen. 26 Jahre lang schreibt O'Brien für die satirische Kolumne Cruachan Lorne, was so viel heißt wie der volle Krug. Für seine Leser ist sie fast so etwas wie die Heilige Schrift. Für O'Brien eine glänzende Bühne, um sich auf bissige Weise über die irische Politik, die Absurditäten des Lebens und den Iren an sich auszulassen. Die Texte sind voller Beleidigungen, versteckte Anspielungen und Doppeldeutigkeiten. Sein Übersetzer Harry Rowold:
Es stimmt übrigens, dass die Irish Times ihn als Kolumnisten genommen hat, weil sie nicht wusste, wie sie sich sonst vor seinen Leserbriefen retten soll. Ist das nicht wunderbar?
Es ist, glaube ich, schon ein ganzes Weilchen her, seit ich zum Thema Langweiler geschrieben habe. Ich komme nur auf dieses Problem zurück, weil ich inzwischen auf ein ziemlich übles Exemplar gestoßen bin. Es ist ein Ungeheuer, das man meiden sollte wie den Schlagfluss.
Sein offizielles Dubliner Langweiler-Verzeichnis ist ja voller Verständnis gegenüber diesen Langweilern, dem entsetzlichen Mann, der seine Schuhe selbst besohlt und diese ganzen Menschen, die wir ja alle nur zu gut kennen.
Den Mann, der alle anfallenden Handwerkerarbeiten selbst verrichtet und darüber spricht. Der Mann, der sein eigener Rechtsanwalt ist. Der Mann, der nie einem Bettler einen Penny gibt. Der Mann, der packen kann. Dies Ungeheuer beobachtet sie, wie sie versuchen, den Inhalt zweier Kleiderschränke in einen kleinen Aktenkoffer zu stopfen. Es gelingt ihnen natürlich, aber sie stellen fest, dass sie vergessen haben, ihre Golfschläger einzupacken. Sie fluchen verbittert, aber ihr Freund ist entzückt. Er nähert sich, bietet Trost und rät ihnen, sich nach unten zu verfügen und fünfe gerade sein zu lassen, während er alles in Ordnung bringt. Einige Tage später, wenn sie ihre Sachen auspacken, bemerken sie, dass er nicht nur ihre Golfschläger mit untergebracht hat, sondern außerdem noch ihren Schlafzimmerteppich, den Werkzeugkasten eines Mannes von den Gaswerken, zwei Ziervasen und einen zusammenklappbaren Kartentisch. Langweiler. Was?
Benedikt Tilly nannte ihn den dreiköpfigen Mann, weil er so viele Pseudonyme hatte. Er hatte wirklich jede Menge von diesen kleinen Gesellen. O'Nolan war sein bürgerlicher Name als Miles Nagopoline.
Zu Deutsch Miles von den Pferdchen.
Weil er wahrscheinlich wie jeder Ire gern auf Pferde gewettet hat.
Als Miles Nagopoline schrieb er seine Kolumnen in der Irish Times. Flann O'Brien war der Name, unter dem er die Romane veröffentlichte. Nur als Brian O'Nolan schrieb er nichts.
Flann O'Brien wird als Brian O'Nolan heute vor 100 Jahren in Strabane, im heutigen Nordirland, als drittes von 12 Kindern geboren.
An meine Mutter erinnere ich mich lebhaft. Sie hatte, da sie sich immer über den Herd beugte, ein ständig gerötetes Gesicht. Sie verbrachte ihr Leben mit der Zubereitung von Tee, um die Zeit totzuschlagen. So wie mit dem Gesang von Bruchstücken alter Lieder, um die Zwischenzeit totzuschlagen.
Flann O'Briens Vater Michael ist Finanzbeamter. Als Ire weigert er sich, seine Kinder auf eine Schule zu schicken, in der in englischer Sprache unterrichtet wird. Das sei die Sprache der Besatzer Irlands, pflegte er zu sagen. Während Flann O'Brien heranwächst, herrscht in Irland Bürgerkrieg. Einige Teile der Bevölkerung wollen unabhängig von Großbritannien sein, andere nicht. Die Republik Irland und Nordirland gehen später aus diesem jahrzehntelangen Konflikt hervor. Flann O'Brien verarbeitet die Abneigung gegenüber der englischen Sprache in seiner Kolumne, die er häufig auf Irisch verfasst.
Das Elend des Englischsprechers mit seinem kläglichen Kasten voller 400 Sprachperlen kann man sich vorstellen, wenn ich sage, dass ein wirklich guter Irischsprecher mit den ganzen 400 in einem einzigen kosmischen Grunzer herausplatzen würde. In Donegal leben eingeborene Sprecher, die so viele Millionen von Wörtern kennen, dass sie es nicht mit ihrem Stolz vereinbaren können, dasselbe Wort häufiger als einmal im Leben zu verwenden. Ihr Leben wird, wenn es auf die 100 zugeht, sehr verzwickt, aber so ist es nun mal.
Weil Flann O'Briens Vater Schulunterricht auf Englisch strikt ablehnt, engagiert er zunächst Hauslehrer, die jedoch nie lange bleiben. Kurzerhand unterrichtet er seine Kinder selbst. Da O'Nolan beruflich häufig auf Reisen ist, entwickelt er ein Lernsystem, das dem einer Fernuniversität sehr ähnlich ist. Er verschickt Aufgaben an seine Söhne, die sie dann bearbeiten sollen. Doch das klappt nicht. Seine Jungs verschlingen lieber heimlich Comics, auf Englisch. Aber der kleine Flann verbringt Stunden in der Bibliothek des Vaters und liest sich ein ordentliches Wissen an. Als die Familie schließlich nach Dublin zieht, schickt der Vater seine Kinder doch auf eine Schule, auf die der christlichen Brüder.
Das Lehrerkollegium setzte sich aus christlichen Brüdern und Laien zusammen. Und obwohl sie nicht alle in gleichem Maße verroht waren, hatten die schlimmsten unter ihnen kaum noch menschliche Züge. Heutzutage würde ich derartige Leute nicht als Sadisten, Rohlinge oder Psychotiker bezeichnen, sondern schlicht als Kriminelle und verlangen, dass man sie ins Gefängnis steckt.
Flann O'Brien übersteht die Schulzeit, macht sein Abitur und beginnt Englisch, Irisch und Deutsch am University College Dublin zu studieren. Doch statt zu büffeln, spielt er in Kneipen Billard, Schach und Poker.
Ich habe Büchern oder Studien nicht die geringste Aufmerksamkeit geschenkt und betrachtete Vorlesungen als einen Witz. Das einzige Resultat, das mein Vater für sein Geld erhielt, war die Gewissheit, dass sein Sohn makellos den Grundstock zu einem System heftigen Trinkens gelegt hatte. Ich glaube fest, dass, wenn Universitätsbildung allgemein zugänglich wäre, das Land innerhalb einer Generation zusammenbrechen würde.
Flann O'Brien selbst hat das Gerücht in die Welt gesetzt, er sei 1933 nach Deutschland gereist, hätte dort studiert und sich verliebt. Sein Übersetzer Harry Rowold entkräftet diese Legende.
Bei diesem Wiener Flann O'Brien-Kongress.
Im Sommer dieses Jahres fand in der österreichischen Hauptstadt ein Treffen von Flann O'Brien-Experten statt, unter anderem mit Harry Rowold.
Ist auch herausgekommen, dass er nie in Köln mit dem Korbflechters Töchterlein Clara Ungerland verheiratet war, die einen Monat später an galoppierender Schwindsucht gestorben ist. Er war nie in Köln, er war auch sonst nicht in Deutschland und nicht im Ausland und nirgends. Alles gelogen, leider, leider.
Nach dem abgeschlossenen Studium bewirbt sich Flann O'Brien um einen Posten im Staatsdienst. Er bekommt den Job im Ministerium, weil er fließend Irisch spricht. Schnell steigt O'Brien zum Privatsekretär ranghoher Politiker auf. Doch den exzentrischen Querdenker langweilt der Bürojob.
Deshalb hat er sich seine Arbeit ja in die Kneipe bringen lassen, damit es nicht allzu öde wird.
Der nörglerische Flann O'Brien regt sich viele Jahre lang darüber auf, dass verheiratete Beamte mehr Gehalt bekommen als ledige. Er müsse zwar keine Frau samt Kindern ernähren, dafür aber nach dem Tod des Vaters seine Mutter und die Geschwister. Doch die Wende kommt. Flann O'Brien heiratet überraschend Evelyn McDonnell, eine Frau, die nie aufbegehrt. Seine Freunde sind über die Hochzeit zutiefst verblüfft. Sie hatten ihn als eisernen Junggesellen eingestuft. Neben der Arbeit im Ministerium schreibt Flann O'Brien. 1939 erscheint sein erster Roman, At Swim Two Birds, zu Deutsch Auf Schwimmen zwei Vögel. Ein ungewöhnliches Werk, ein Roman im Roman, der vom Romanschreiben handelt. Das Buch hat drei verschiedene Anfänge und verworrene Handlungsstränge. Der große irische Schriftsteller der Moderne, James Joyce, Verfasser des Jahrhundertromans Ulysses und gefeierter Zeitgenosse O'Briens, schreibt über seinen Kollegen:
Er ist ein wahrer Schriftsteller mit einem echten Sinn für Komik.
Die Leserschaft Flann O'Briens kontert daraufhin verachtend:
So hätte Joyce geschrieben, wenn er nicht bescheuert gewesen wäre.
Zur Erklärung: Flann O'Brien trägt Zeit seines Lebens eine offene Feindschaft mit seinem irischen Kollegen aus.
Bäh, James Joyce?
Der Hamburger Harry Rowold, der Flann O'Brien übersetzt hat.
Das Geräusch eben bei James Joyce, das ist ein Gelübde. Immer wenn der Name erklingt, mache ich blach.
Sie sind solidarisch wahrscheinlich mit Flann O'Brien dann.
Ja.
Warum mochte er ihn denn nicht?
Das ist wie St. Pauli oder HSV. Beides zusammen hat nicht im Herzen eines Menschen Platz. Entweder oder.
If you want your child to grow, your child to grow, your child to grow.
Das Buch Auf Schwimmen zwei Vögel, benannt nach der irischen Insel Swim Two Birds, wird von der Dubliner intellektuellen Szene verehrt, verkauft sich aber schlecht. Flann O'Brien distanziert sich später von diesem Werk und bezeichnet es als eine jugendliche Torheit. Kurz darauf schreibt er den Roman Der dritte Polizist. Zentrale Figuren sind der tote Ich-Erzähler und der unfehlbare und sehr exzentrische Wissenschaftler und Erfinder Dee Selby. Dessen Atomtheorie über Fahrräder durchzieht das gesamte Werk.
Michael Gillaney ist das Beispiel für einen Mann, der durch das Prinzip der Atomtheorie dem nahezu völligen Ruin verfallen ist. Würde es Sie erstaunen, wenn Sie hörten, dass er fast zur Hälfte ein Fahrrad ist?
Was?
Das Brutto- und Netto-Resultat davon ist, dass die Persönlichkeit von Menschen, die die meiste Zeit ihres natürlichen Lebens damit verbringen, die steinigen Feldwege dieser Gemeinde mit eisernen Fahrrädern zu befahren, sich mit der Persönlichkeit ihrer Fahrräder vermischt. Ein Resultat des wechselseitigen Austauschs von Atomen. Sie würden sich über die hohe Anzahl von Leuten in dieser Gegend wundern, die halb Mensch und halb Fahrrad sind.
Gillaney sah gar nicht aus wie ein Fahrrad.
Sie können nicht erwarten, dass ihm eine Lenkstange aus dem Hals wächst. Haben Sie bemerkt, wie seltsam sich die Fahrräder in dieser Gegend benehmen?
Und wenn Sie mal in Irland darauf achten, gibt es wirklich viele Fahrräder, die in der Küche aufbewahrt werden.
Nicht sehr weit vom Herd entfernt, in Hörweite. Nah genug, um die Gespräche der Familie zu verfolgen.
Und es gibt viele Menschen, die immer an die Wand gelehnt dastehen. Wenn die Wand nicht wäre, würden sie umfallen. Da hat also der Molekularaustausch schon bedenkliche Ausmaße angenommen. Ein bisschen Radfahren, sagt Flann O'Brien, ist nicht schlecht. Das gibt Eisen ins Blut. Aber man muss eben wissen, wann man aufhört.
Als kein Verlag Der dritte Polizist herausbringen will, ist Flann O'Brien so enttäuscht, dass er behauptet, er habe das Manuskript in der Straßenbahn liegen lassen. Es wird erst 1966 nach seinem Tod veröffentlicht. Flann O'Brien träumt sein Leben lang davon, mit seinen Büchern viel Geld zu verdienen. Diese Sehnsucht bleibt unerfüllt. Als er dann auch noch nach 19 Jahren Dienst beim Ministerium rausfliegt, er hatte einen Politiker zu arg in seiner Kolumne attackiert, und die Liebe zum Alkohol größer und größer wird, gerät sein Leben in ziemliche Schieflage. Um an Geld zu kommen, schreibt Flann O'Brien 1960 Das harte Leben, ein Buch über die irischen Tugenden. Er schreibt es in Rekordzeit.
Bedeutende Kunstwerke entstehen schnell. Wenn man viel Zeit benötigt, wird es meist etwas Schlechtes.
Das harte Leben ist sein letztes großes Werk. Mit Kolumnen für andere Zeitungen hält er sich noch einige Zeit über Wasser. Flann O'Briens letzte Lebensjahre sind von Krankheit bestimmt, Magenkrebs. Insgesamt 12 Mal soll er die letzte Ölung erhalten haben. Am 1. April 1966 verlassen ihn endgültig die Kräfte. Er stirbt mit nur 54 Jahren in Dublin.
Seltsam ist die Welt, aber schön ist sie auch. Wie schwer sie ist, die Stunde des Abschieds. Dies sind meine letzten Worte, behalte sie und hege sie. Nie wieder kannst du meine unsterbliche Prosa lesen. Denn meine Zeit, die eine gute Zeit war, ist abgelaufen. Denk an mich und bete für mich. Adieu.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Klasen an Flann O'Brien, der heute vor 100 Jahren geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.